Wir möchten Sie ganz herzlich begrüßen zu unserer Bibelstunde, freuen uns, dass Sie wieder da sind, um mit uns auf Gottes Wort zu hören. Wir grüßen Sie mit dem Wochenspruch aus 2. Korinther. Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Siehe, jetzt ist Gnade. Gnade, auf die wir vertrauen dürfen. Jetzt, heute ist Gnade da, wo wir Heil, Vergebung, Wegweisung und Hilfe zur Veränderung erfahren dürfen und auch erwarten dürfen. Er ist da, er will uns segnen und auch heute in seinem Wort begegnen.
Ich möchte noch beten. Und Herr, wir haben gerade in diesen Liedern so Großes gesungen. Solche Tatsachen, die unser Leben froh und reich machen. Und Herr, ich kann mich auch nur eins machen mit dem, allein durch deine Gnade stehe ich hier. Allein durch deine Gnade hast du uns auch durch diese Woche gebracht. Allein durch deine Gnade dürfen wir jetzt hier sein und miteinander hören, was du uns sagen willst. Wir danken dir so von ganzem Herzen für dieses Vorrecht des ungestörten Zusammenkommens. Und wir danken dir, Herr, dass du gegenwärtig bist, so wie du es verheißen hast. Amen. Wann ist eigentlich jemand alt? Haben Sie sich das auch schon gefragt? Ist es dann soweit, wenn es andere über einen sagen oder vielleicht auch denken? Oder ist dann soweit, wenn wir selber empfinden? Für ein Kind ist alt wahrscheinlich, wer über 20 oder 25 ist. Und wer graue Haare hat, der ist in den Augen eines Kindes auf jeden Fall ein Opa oder eine Oma. Laden Sie allerdings eine 80-jährige Dame zum Seniorennachmittag in Ihrer Gemeinde ein, dann kann es Ihnen passieren, dass Sie zu hören bekommen, was soll ich denn bei den alten Leuten? Ich bin doch noch nicht alt. Und wenn ich jetzt noch auf die Schwestern und ihr Alter zu sprechen komme, ich könnte mir denken, dass Sie manchmal auch schon gerätselt haben, wie alt die eine oder andere von uns ist. Ich muss Sie jetzt enttäuschen. Darüber will ich Sie heute nicht aufklären. Nicht immer kann man von der Haarfarbe auch auf das Alter schließen. Aber mit den Jahren kommt das Lebensalter dann doch auch den grauen Haaren näher. Ich finde es gut, dass die Bibel Lebensthemen, Lebensfragen anspricht und dass wir unsere Lebensthemen mit den Worten der Bibel zusammen angehen dürfen. Und dass wir von Menschen der Bibel lernen dürfen. Wir werden heute nicht mit Kapitel 9 im ersten Buch Samuel weitermachen, wie Sie vielleicht gedacht haben, sondern mit Kapitel 12. In diesem Kapitel erfahren wir, dass Samuel sein Richteramt niederlegt. Ich habe dieses Kapitel aus verschiedenen Gründen vorgezogen, unter anderem auch ein Stück weit aus eigenem Erleben. Ich durfte zu Beginn dieses Jahres und teilweise auch schon im letzten Jahr den größten Teil meiner Aufgaben in der Verwaltung dankbar in andere Hände legen. Und dabei war mir manches hilfreich, was wir hier bei Samuel sehen werden. Schon in Kapitel 8 wird ja erwähnt, dass Samuel alt geworden war. Seine Söhne, die er bereits als örtlicher Richter eingesetzt hatte, erwiesen sich dieses Amtes als unwürdig, was mit dazu geführt hat, dass Israel einen König begehrte. Und diesen König hatten sie inzwischen in Saul bekommen. Samuel behält nun die Leitung des Volkes noch so lange in seiner Hand, bis Saul sich durch seinen Sieg über die Ammoniter, davon lesen wir in Kapitel 11, allgemeine Anerkennung beim Volk schafft. Dann tritt er zurück. Man könnte auch sagen, Samuel tritt nach der ersten Bewährung Sauls oder anders ausgedrückt, nach dessen erster Amtshandlung zurück. Samuel kannte Saul zu diesem Zeitpunkt im Grunde wenig. Er wusste auch nicht, wie Saul sich als König einmal entwickeln würde. Er wusste nicht um seine Fähigkeiten und er wusste nicht um seine Schwächen und Grenzen. Aber es ist erstaunlich, wie wenig Probezeit Samuel Saul auferlegt. Er übergibt ihn und die Aufgabe von Anfang an in Gottes Verantwortung. Wir werden uns im neuen Jahr noch etwas ausführlicher mit Saul beschäftigen. An der Stelle möchte ich es jetzt einfach damit bewenden lassen. Und lese aus Kapitel 12, 1. Samuel 12, nur einmal zunächst die ersten 4 Verse. Samuel aber sprach zu ganz Israel: Siehe, ich habe eurer Stimme gehorcht in allem, was ihr mir gesagt habt, und habe einen König über euch gesetzt. Und nun siehe, da geht euer König vor euch her. Ich aber bin alt und grau geworden, und siehe, meine Söhne sind bei euch, und ich habe vor euch gewandelt von meiner Jugend an bis auf diesen Tag. Siehe, hier bin ich. Zeuget wider mich vor dem Herrn und seinem Gesalbten. Wessen Ochsen oder Esel habe ich genommen? Wen habe ich unterdrückt? Wen habe ich misshandelt? Von wessen Hand habe ich Bestechung genommen, dass ich ihm zuliebe ein Auge zudrückte? Ich will es euch wiedergeben. Sie sprachen: Du hast uns nie misshandelt, noch uns unterdrückt, noch von jemandes Hand irgendetwas genommen. Samuel gibt in diesem Kapitel Rechenschaft über sein Leben und seinen Dienst. Ich weiß nicht, ob sich Ihnen diese Frage auch schon einmal gestellt hat oder vielleicht in Zukunft noch stellen wird: Wann ziehe ich mich von einer Aufgabe oder von einem Platz zurück? Und wie ziehe ich mich zurück? Und wann sollte ich vielleicht besser einen anderen dran lassen? Und wie lasse ich etwas los, was mir bisher lieb und wert war? Solche Fragen stellen sich einem nicht erst im Ruhestandsalter. Sonst könnten die Jüngeren unter uns jetzt abschalten und denken, das ist heute kein Thema für mich. Manche Aufgaben und Ämter werden nicht erst im Alter abgegeben. Es begegnet uns auch in jüngeren Jahren. Ich denke, für viele ist heute der Begriff Mobbing kein Fremdwort mehr. Mobbing am Arbeitsplatz, Mobbing in der Schule, Mobbing in der Ausbildung. Aber auch ein Unfall oder Krankheit können dazu führen, dass wir Aufgaben abgeben müssen. Aber ich denke, auch das kennen und erleben wir. Ein anderer wird in ein Gremium gewählt und ich habe abzutreten. Samuel gibt hier sein Richteramt ab unter göttlicher Leitung. Gott hatte Saul zum König erwählt. Und Samuel zögert nun den Wechsel zu Saul nicht künstlich hinaus. Er arbeitet auch nicht parallel zu ihm weiter. Ohne Neid tritt er zurück. Zurücktreten, abtreten, das will gelernt sein. Wir können uns hier bei Samuel einiges abschauen. Er ist völlig im Willen Gottes, dass er nicht an sich selbst hängen bleiben muss und vielleicht an Gedanken wie gern würde ich doch noch und ich könnte es doch eigentlich noch. Nein, er lenkt die Augen des Volkes auf Saul. Seht, da geht euer König vor euch her. Wohl dem, musste ich sagen, wohl dem, der so aus seinem Dienst ausscheiden kann. Wohl dem, der so zurücktreten kann. Dieses Kapitel 12 im ersten Buch Samuel ist eine Abschiedsrede Samuels an sein Volk. Abschiedsreden, Abschiedsstunden sind ja eigentlich immer etwas Besonderes. Wir erleben sie bei verschiedenen Anlässen. Wir erleben sie am Ende eines Arbeitslebens. Wir erleben sie auch auf Beerdigungen. Ich denke, wir erleben sie auch beim Abtreten von Politikern oder auch von Sportgrößen oder auch von Stars im Fernsehen oder im Film. Manchmal sagt der Scheidende ja dann noch etwas, was er sich vielleicht vorher nicht zu sagen getraut hätte. Auch Samuel hätte dazu die Möglichkeit gehabt. Denn sicher gab es auch während seines Dienstlebens noch Dinge, die ihm nicht gefielen, die ihm wehtaten. Aber was mir beim Samuel in diesem Kapitel auffällt, das ist als erstes nicht um seine Verherrlichung und um die Würdigung und Beachtung seiner Verdienste sollte es an diesem Tag gehen, sondern um die Verherrlichung Gottes. Samuel stellt Israel in dieser Stunde noch einmal die Wohltaten Gottes vor Augen, die dieser an ihnen und ihren Vätern getan hat. Und ich lese jetzt weiter die Verse 7 bis 13. So tretet nun her, dass ich mit euch rechte vor dem Herrn, wegen aller Wohltaten des Herrn, die er an euch und euren Vätern getan hat. Als Jakob nach Ägypten gekommen war, schrien eure Väter zum Herrn, und der Herr sandte Mose und Aaron, dass sie eure Väter aus Ägypten führten, und er ließ sie wohnen an diesem Ort. Als sie aber des Herrn ihres Gottes vergaßen, verkaufte er sie unter die Hand Siseras, des Feldhauptmanns des König Jabir zu Hazor, und unter die Hand der Philister und unter die Hand des Königs der Moabiter, die stritten wider sie. Sie aber schrien zum Herrn und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir den Herrn verlassen und den Baalen und Astarten gedient haben. Nun aber errette uns von der Hand unserer Feinde, so wollen wir dir dienen. Da sandte der Herr Gideon und Barak und Jephtha und Samuel und errettete euch aus den Händen eurer Feinde ringsum und ließ euch sicher wohnen. Als ihr aber sahet, dass Nahas, der König der Ammoniter, wieder euch heranzog, sprachet ihr zu mir, nein, sondern ein König soll über uns herrschen, da doch der Herr, euer Gott, euer König war. Und nun seht, da ist euer König, den ihr erwählt und begehrt habt. Denn siehe, der Herr hat euch einen König über euch gesetzt. Samuel macht hier seinem Volk bewusst, wie oft sich Gott ihrer immer wieder erbarmt und angenommen hatte, wenn sie in Schwierigkeiten oder auf Wegen des Ungehorsams waren. Nicht um Menschenverehrung, sondern um die Taten Gottes im Leben der Israeliten sollte es an diesem Tag gehen. Auch der Paulus sagt in 1. Korinther 1, Vers 31, wer sich rühme, der rühme sich des Herrn. Und an anderer Stelle, von mir aber sei es ferne, mich zu rühmen. Im Psalm 71 lesen wir, mein Ruhm gilt immer dir. Mein Mund soll deines Ruhmes voll sein, alle Zeit deiner Verherrlichung. Ich aber will immer da harren und noch mehr hinzufügen zu all deinem Ruhm. Ich habe mich gefragt, ist unser Mund auch seines Ruhmes voll? Und was haben wir dann unserem Herrn zu sagen? Vielleicht wollen wir es an der Stelle mit einem Lied tun. Gib Gott die Ehre, gib ihm den Ruhm. In unserem grünen Liederbuch, die Nummer 11. Ja, der erste Punkt war, nicht um seine Verherrlichung und die Würdigung und Beachtung seiner Verdienste sollte es an diesem Tag gehen, sondern um die Verherrlichung Gottes. Und das Zweite, Ruhestand bedeutet für Samuel künftig nicht nichts tun, nicht sich jetzt auf seinen Lorbeeren ausruhen, abtreten von seiner bisherigen Leitungsaufgabe heißt für ihn, jetzt noch mehr Zeit zu haben für die wichtigste Aufgabe überhaupt. Und was ist es? Das Gebet. Genau. Jetzt noch mehr Zeit zu haben für die wichtigste Aufgabe überhaupt, das Gebet. Wenn Saul und das Volk nicht den Ruheständler Samuel gehabt hätten, der mit Gebet hinter ihnen stand, wenn die vielen Pfarrer und Missionare und Politiker und Kirchenleitungen und Religionslehrer und Kinder und Enkel nicht die Ruheständler und die Großeltern hätten, die für sie beten, was wäre dann? Samuel sagt, das sei ferne von mir. Mich also an dem Herrn zu versündigen, dass ich ablassen sollte, für euch zu beten und euch zu lehren, den guten und richtigen Weg. Vers 23. Aus dieser Aufgabe wird niemand in den Ruhestand entlassen und niemand in den Ruhestand versetzt. Samuel hält auch noch Rückblick über seinen Dienst und Ausblick in die Zukunft. Und so kann er im Rückblick sagen, ich habe nicht über euch herrschen wollen. Ich habe nicht über euch herrschen wollen. Ich habe eurer Stimme gehorcht in allem, was ihr mir gesagt habt, und habe einen König über euch gesetzt. Vers 1. Normalerweise ist ja so, dass das Volk auf die Stimme seines Leiters hört. Hier spricht Samuel das Umgekehrte an. Ich habe auf euch gehört. Samuel ließ sich dazu von Gott leiten. Herrschen über Menschen. Ich denke, das ist vielleicht die größte Gefahr, in der Menschen stehen, wenn ihnen Macht über andere gegeben wird. Wir wissen um furchtbare Exzesse in der Geschichte. Erst vor 2 Tagen haben wir des 80-jährigen Gedenkens der Reichspogromnacht uns erinnert. Wir wissen auch, dass die Jünger damit ihre Probleme hatten mit Macht und Größe. Vielleicht stehen auch wir in Gefahr. Auch in der Ehe, auch in der Familie, auch im Arbeitsplatz kann man Herrschaft ausüben. Auch eine ganz normale Frau X und ein ganz normaler Herr Y kann seine Macht ausspielen. Ob es jetzt über die Kinder ist oder die Schwiegerkinder, ob es um altgewordene Eltern geht oder auch den Partner, sei es jetzt durch geistige oder charakterliche Überlegenheit oder auch in anderer Weise. Und selbst schon als Kind kann man Macht ausüben über seine jüngeren Geschwister und über sie herrschen. Je mehr Verantwortung einem gegeben ist, desto größer ist auch die Gefahr. Herrschsucht ist eine Eigenschaft unseres natürlichen Menschen. Und wenn es uns schwerfällt, unseren Willen, unsere Meinung, unsere Pläne loszulassen, um des anderen Willen, dann können das auch schon Anzeichen dafür sein. Oder wenn es uns schwerfällt, bei Widerspruch geduldig zu bleiben oder nachzugeben, dann sollte uns das auch eine Warnung sein. Wir können Jesus bitten, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine, und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, auf falschem Wege. Samuel wusste, die Herrschaft muss auf Gottes Schultern ruhen. Er hat mich nicht an diesen Platz gesetzt, dass ich dort meine Macht missbrauche. Ich habe nicht über euch herrschen wollen. Und das Zweite, was er sagen kann, ich habe mich auch nicht an euch bereichert. Auch dazu bot er sein Platz alle Möglichkeiten. In Vers 3 kann er sagen, zeuget wider mich vor dem Herrn und seinem Gesalbten, wessen Ochsen oder Esel habe ich genommen, wen habe ich unterdrückt, wen habe ich misshandelt, vor wessen Hand habe ich Bestechung angenommen, dass ich ihm zuliebe ein Auge zudrückte, ich will es euch wiedergeben. Wie oft hören wir heute in den Medien von unlauteren Machenschaften in Gelddingen. Nicht ohne Grund ist ausdrücklich festgelegt, dass Beamte keine Geschenke annehmen dürfen, damit ihre Entscheidungen nicht dadurch beeinflusst werden. Zu Samuels Zeit war es üblich, dass man ihm als Mann Gottes zu seinem Lebensunterhalt etwas mitgebracht hat. Das diente aber ausschließlich der Versorgung. Aber wie schnell hat man mehr, als man eigentlich braucht? Und wie schnell werden die eigenen Ansprüche und Bedürfnisse größer? Die Gefahr der Habsucht und des Habenmüssens ist groß. Samuel kann von sich sagen, davon habe ich mich freigehalten. Ich habe bei der Ausübung meines Richteramts die Leute nie nach der Größe ihres Geschenks beurteilt. Davon hat mich Gott bewahrt, in meinem Berufsleben, aber auch privat. Ich denke, diese Bewahrung brauchen auch wir, dass uns nicht materielle Dinge zur Gefahr werden und dass wir unsere Beziehungen nicht von materiellen Vorteilen abhängig machen. Ich komme zu einem dritten Punkt. Ich habe das Gebet während meines Dienstlebens nicht vernachlässigt. Und dazu lese ich jetzt noch die Verse 14 bis 25. Werdet ihr nun den Herrn fürchten und ihm dienen und seiner Stimme gehorchen und im Munde des Herrn nicht widerspenstig sein, und werdet ihr beide, ihr und euer König, der über euch herrscht, dem Herrn, eurem Gott, nachfolgen, so wird der Herr mit euch sein. Werdet ihr aber der Stimme des Herrn nicht gehorchen, sondern im Munde des Herrn widerspenstig sein, so wird die Hand des Herrn wider euch und eure Väter sein. Seht aber jetzt, während ihr hier steht, was für eine große Sache der Herr vor euren Augen tun wird. Ist nicht jetzt die Weizenernte? Ich aber will den Herrn anrufen, dass er donnern und regnen lasse, damit ihr erfahret und seht, dass eure Übeltat groß ist, welche ihr vor den Augen des Herrn getan habt, indem ihr für euch einen König begehrtet. Da rief Samuel den Herrn an, und der Herr ließ donnern und regnen an jenem Tage. Da fürchtete das ganze Volk den Herrn und Samuel gar sehr. Und das ganze Volk sprach zu Samuel, bitte den Herrn, deinen Gott, für deine Knechte, dass wir nicht sterben, denn zu allen unseren Sünden haben wir noch das Übel hinzugefügt, dass wir für uns einen König begehrten. Samuel aber sprach zum Volk, fürchtet euch nicht, ihr habt zwar all dies Übel getan, doch weichet nicht von dem Herrn ab, sondern dient dem Herrn von ganzem Herzen. Und weichet nicht ab zu den Nichtigen. Sie nützen euch nichts und können euch nicht erretten, denn sie sind nichtig. Er meint damit die Götzen. Der Herr aber wird sein Volk nicht verstoßen um seines großen Namens willen, weil es dem Herrn gefallen hat, euch zu seinem Volk zu machen. Es sei aber auch ferne von mir, mich also an dem Herrn zu versündigen, dass ich ablassen sollte, für euch zu beten und euch zu lehren den guten und richtigen Weg. So fürchtet nun den Herrn und dient ihm in Wahrheit mit eurem ganzen Herzen. Denn seht, wie mächtig er sich an euch bewiesen hat. Solltet ihr aber trotzdem übel tun, so würdet ihr samt seinem König weggerafft werden. Samuels Amt war groß. Neben seiner Richtertätigkeit war Samuel ja auch Prophet und daneben hatte er Familie. Er war also vielseitig und reichlich ausgefüllt. Darüber kommt in der Regel das Gebet zu kurz. Wenn wir viel zu tun haben oder wenn wir in Eile sind, woran sparen wir dann meistens? Ich denke oftmals zuallererst am Gebet, an der Zeit zum Gebet. Von Luther stammt der Ausspruch, ich habe viel zu arbeiten, darum muss ich viel beten. Samuel hat nie das Gebet vernachlässigt und deshalb konnte er auch im Segen wirken bis zum Schluss. Selbst hier bei seiner Abschiedsrede ruft er noch vollmächtig den Herrn an und bittet ihn um einen Gewitterregen, an dem Israel Gottes Macht und Größe erkennen sollte. Und als das Volk sich daraufhin vor Gott und vor Samuel fürchtet, tröstet Samuel sie seelsorgerlich und sagt, fürchtet euch nicht. Ihr habt zwar all das Unrecht getan und euch den Götzen zugewandt und einen König begehrt, doch weicht nicht vom Herrn. Und so wird Samuel zwar an diesem Tag aus seinem Richteramt entlassen, nicht aber aus seiner Aufgabe als Beter und Seelsorger für sein Volk. Wir kommen zum Schluss und zu einem vorletzten Kennzeichen seiner Abschiedsrede. Ich trage euch nichts nach. Das steht zwar nicht wörtlich so in unserem Text, lässt sich aber erahnen. Der Wunsch des Volkes nach einem König bedeutete für Samuel eine Kränkung. Das Volk zeigte sich im Grund undankbar Samuel gegenüber, der ihnen ja so viele Jahre treu als Richter gedient hatte. Bei seiner Amtsniederlegung hätte er sie spüren lassen können, wie unschön sie an ihm gehandelt hatten. Samuel tut's nicht. Stattdessen versichert er ihnen, dass er weiterhin für sie beten und sie den rechten Weg lehren wolle. Ich denke, wir können hier von Samuel lernen. Nicht nachtragen, sondern füreinander beten ist der Weg. Samuel betet für sein Volk. Er tut es weiter, weil er die Menschen liebt und weil er sein Volk liebt und weil sie ihm am Herzen liegen. Und seine Liebe hört auch da nicht auf, wo sie eigene Wege gehen und wo sie Gott ungehorsam werden. Und in dieser Liebe Gottes zu allen Menschen macht sich Samuel eins mit seinem Gott. Und auch wir wollen uns eins machen und einander nicht verurteilen, sondern füreinander beten, dass der Herr dem anderen mit seiner Hilfe entgegenkommt und sogar gerade da, wo er eigene und falsche Wege geht. Samuel betet weiter, weil er von Gottes unbegrenzten Möglichkeiten überzeugt ist. Wer sollte diesem Volk künftig zurechthelfen, wenn nicht Gott? Und wer sollte sie durch die folgenden Jahre bringen, wenn nicht Gott? Sind wir auch solche Beter, die an die unbegrenzten Möglichkeiten Gottes glauben, für uns, aber auch für den anderen? Und Samuel betet weiter, weil er von Gott in diesen Priesterdienst berufen wurde. Schon in jungen Jahren war er von Gott zu diesem Dienst gerufen worden. Und weil Samuel ein treuer Haushalter Gottes ist, der sich nicht abhängig macht vom Verhalten derer, für die er betet, und auch nicht drauf sieht, ob ein Erfolg zu sehen ist oder nicht, Deshalb betet er weiter. Und Samuel betet weiter, weil viele in Israel diesen Weg zu Gott nicht mehr gingen. Samuel ist und bleibt der Mittler zwischen Gott und seinem Volk. Er stellt sich mit unter ihre Last und mit unter ihre Schuld, wie später auch ein Daniel und ein Nehemia und ein Jeremia und viele andere getan haben. Ich denke, wir können letztlich nie behaupten, dass Nachtragen seine Berechtigung hat. Aber wir gehen immer den Weg Gottes, wenn wir weiter für die beten, die uns verletzt und wehgetan haben. Schauen wir uns noch einmal die Formulierung in unserem Text an, in Vers 22 und 23. Der Herr aber wird sein Volk nicht verstoßen um seines großen Namens willen, weil es dem Herrn gefallen hat, euch zu seinem Volk zu machen. Es sei aber auch ferne von mir, mich allzu an dem Herrn zu versündigen, dass ich ablassen sollte, für euch zu beten und euch zu lehren den guten und richtigen Weg. Wir sagten uns ja schon in früheren Bibelstunden, die Betroffenheit über das Begehren des Volkes nach einem König galt eigentlich Gott. Seine Herrschaft lehnten sie ja letztlich ab. Aber wenn Gott, an dem sie so treulos gehandelt hatten, ihnen weiterhin treu bleibt, dann sei es auch ferne von mir, mich anders zu verhalten, sagt Samuel. Gott lässt Samuel einen Blick in sein eigenes Herz tun und in seine Liebe erfassen. Gott hätte viel Grund gehabt, seinem Volk seine Undankbarkeit nachzutragen, aber er verstößt sie nicht. Und nachdem Samuel dieses treue Handeln Gottes an Israel sieht, will auch er nicht anders handeln wie dieser und sich an Gott versündigen. Gott gab Samuel die Kraft, Israel nichts nachtragen zu müssen. Wir leben heute von der Vergebung Jesu. Und hier gilt das Gleiche. Wenn Gott dem Bruder oder der Schwester ihr Verhalten vergeben hat, dann haben auch wir keine Berechtigung, ihnen Dinge nachzutragen. Jesus lehrt seine Jünger in der Bergpredigt: Wenn ihr den Menschen ihre Fehler vergebet, so wird euer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Fehler nicht vergebt, so wird euch euer Vater auch nicht vergeben. Gott bewies seine Treue an seinem Volk, indem er bereit war, mit ihnen und ihrem König weiterzugehen. Er geht auch mit dem Bruder und mit der Schwester weiter, die an uns schuldig geworden sind. So sollen wir es auch tun, vor allem auch in der Fürbitte. Ein Ausleger sagt: Niemals wird einer, der nachträgt, den Sieg Gottes über eine Situation ergreifen können. Niemals wird einer, der nachträgt, den Sieg Gottes über eine Situation ergreifen können. Wenn Gott nicht so barmherzig an uns handeln würde, wie viele liegen gebliebene Gotteskinder gäbe es schon unter uns? Menschen, die das Nachtragen verlernt haben, Menschen, die vergeben können, tragen das Wesen Jesu und das Wesen des Vaters an sich. Jesus konnte in der schwersten Stunde seines Lebens sagen: Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Wir kommen zum letzten Ratschlag Samuels für sein Volk und dessen künftigem Führer. Alles wird für euch darauf ankommen, nach Gottes Maßstäben, nach seinen Geboten zu leben. Alles wird für euch darauf ankommen, nach Gottes Maßstäben, nach seinen Geboten zu leben. Ich denke, das ist ein Rat, der auch für unser Leben bedeutsam ist. So fürchtet nun den Herrn und dient ihm in Wahrheit mit eurem ganzen Herzen, denn seht, wie mächtig er sich an euch erwiesen hat. Solltet ihr aber trotzdem übel tun, so werdet ihr samt eurem König weggerafft werden. Vers 24 und 25. Mit diesen ernsten und doch so mutmachenden Worten beendet Samuel seine Abschiedsrede und knüpft dabei noch einmal an das, was wir schon in Vers 14 auch lasen. Werdet ihr aber den Herrn fürchten und ihm dienen und seiner Stimme gehorchen und ihm nachfolgen, so wird der Herr mit euch sein. Das ist eigentlich Gottes Wunsch, mit uns zu sein. Wenn wir ihm vertrauen, wenn wir ihn fürchten, wenn wir seiner Stimme gehorsam sind. So ist eigentlich die Abschiedsrede Samuels nicht was ganz Schweres, oder dieser letzte Punkt, dieser letzte Rat, nicht was ganz Schweres, sondern auch etwas Mutmachendes. Ich möchte noch beten zum Schluss. Herr Jesus, ich möchte dir so von ganzem Herzen danken, dass dein Wort uns Hilfe und Maßstab ist für alle Fragen und für alle Themen, die auch unser Leben ausmachen. Du weißt es am allerbesten, was es bei jedem Einzelnen von uns ist. Und du weißt vielleicht auch, was wir erst vor kurzem loslassen müssten oder aufgeben mussten. Es ist so gut, dass du es weißt. Und es ist so gut, Herr, dass es bei dir in den allerbesten Händen ist. Danke für alles, was wir heute bei Samuel sehen und lernen durften. Und ich möchte dich so von Herzen bitten, dass du auch uns, jedem Einzelnen von uns, es schenkst, seine Lektionen aus deiner Kraft und unter deiner Leitung und zu deiner Ehre bestehen zu können. Danke, Herr, dass du uns dazu helfen willst. Amen.